Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen, mellisteriösen Lost Place Podcast Folge. Mein Name ist Mel und Alter, was für ein Drama. Ich wollte das allererste Mal, ja, die Podcast Folge einfach eine Woche früher aufnehmen, damit ich die ganze Woche über lang Zeit zum Schneiden habe, damit das alles ein bisschen stressfreier abläuft. Denn wir sind gerade aktuell sowieso im Stress, Umzugsstress, im Hochzeitsstress. Hochzeitsvorbereitung, liebe Leute. Ey, wie stressig kann bitte so eine Hochzeitsvorbereitung sein? Das hätte ich mir im Traum nicht ausmalen können. Egal, auf jeden Fall ist ja das Problem gewesen, dass wir aktuell hier Bauarbeiter auf dem Dach rumtun haben. Heißt, es war immer wieder sehr, sehr laut, dann kam wieder irgendwas anderes dazwischen und dann, ganz zum Schluss, war mein Mikrofon kaputt. Gott sei Dank war es nur das Kabel, das konnte ich gestern noch auf die Schnelle dann irgendwie doch besorgen, sodass wir jetzt aufnehmen können. Doch leider, wie ihr merkt, verspätet sich die Folge ja hier auch. Und das liegt daran, als dann endlich alles vorbereitet war und ich eigentlich hätte aufnehmen können, wie gewohnt, von der Uhrzeit, vom Schneiden her, fing es auf einmal an, wie aus Eimern zu schütten. Und wir haben jetzt aktuell, müsst ihr euch vorstellen, so ein Gerüst um unser Haus rum und das Dach wird komplett neu gemacht. Und dieser Regen prasselte extrem aufs Dach, aufs Gerüst. Und das ist so, so laut gewesen, dass man das auf der Aufnahme gehört hat. Und so musste ich die halt leider unterbrechen und deswegen bekommt ihr die jetzt erst viel später. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, aber es ist schon irgendwie witzig. Ich wollte die extra früher aufnehmen und jetzt, ja, jetzt wird es doch irgendwie später. Jetzt im Juli, liebe Leute, ist ja ganz schön viel los gewesen, ne? Ja, jetzt haben wir Anfang August, aber ich rede ja von Juli, wir hören uns ja nur alle 3 Wochen. Zum Beispiel Kirmis, verschiedene Kirmis, einmal die Rheinkirmis und einmal die Krangerkirmis. Ist euch da was aufgefallen? Ich weiß ja gar nicht, manche reisen ja wirklich von verschiedenen Bundesländern aus an, um die Kirmis zu besuchen. Aber bei der Rheinkirmis beispielsweise, da haben die das Eröffnungsfeuerwerk durch eine Drohnenshow ersetzt. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Findet ihr so eine Drohnenshow ist eine geile Alternative zum Feuerwerk? Oder sagt ihr, nee, ich brauche lieber Feuerwerk, boom, boom, nichts ist besser. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die Drohnenshow ziemlich, ziemlich geil. Das Eröffnungsfeuerwerk von der Krangerkirmis habe ich leider noch nicht gesehen, aber das Abschiedsfeuerwerk werde ich mir sehr wahrscheinlich anschauen. Zusätzlich muss ich euch noch erzählen, was ich noch ein bisschen gruseliger teils finde, als die Folgen, über die wir hier sprechen, die verschiedensten Orte, sind Menschen, die ihre Hunde mit zu diesen überfüllten Kirmissen mitnehmen. Also die sind ja so überfüllt und gerade die Rheinkirmes, die war ja so überfüllt. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch The Walking Dead kennt. Die allererste Folge, als Rick auf dem Pferd sitzt und in die Stadt reitet, in der Hoffnung, er findet seine Familie und dann will er rechts rum. Und auf einmal sind da wahnsinnig viele Zombies. So ungefähr, so dicht war die Menschenmasse da. Was zum Teufel, liebe Leute, hat da ein Hund verloren? Da gibt es nichts für einen Hund. Ja, nichts dagegen, bei einem Hund, der das gut kann, den mal so zu irgendeinem kleinen Fest oder so mitzunehmen. Aber auch da gibt es halt Ausnahmen. Aber bei so einer Kirmes wie die Rheinkirmes oder die Krangerkirmes, auch wenn die Temperaturen es diesmal zugelassen haben, das ist schon hart fragwürdig. Schaut doch, ob ihr vielleicht dem Hund irgendwie das Alleinebleiben beibringen könnt oder jemanden habt, der in der Zeit auf ihn aufpasst. Oder wie ist eure Meinung dazu? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, wenn ich jetzt ein paar Zuhörer deswegen verloren habe, egal. Aber das ist wirklich, Leute, das ist nicht in Ordnung, Mann. Aber was auch in den letzten 3 Wochen passiert ist, ist, jemand hat mich gefragt, Mel, wie kamst du eigentlich dazu, den Podcast zu machen? Ja, und ich erzähle euch jetzt nicht wieder diese Standardleier, die ihr in fast jeder Folge gehört habt, sondern ja, es ist tatsächlich so, wenn man jetzt mal ganz drüber nachdenkt, ich habe immer irgendwelche Freunde oder Bekannte von mir vollgelabert mit den Orten, die ich besuche. Ey, da war ich mit Taylor in so einer verlassenen Fabrik und dann war da ein Typ, der hat seinen Vater einfach ermordet und zerstückelt. Dann hat er den in den Sack gepackt und ist mit denen zu einem Ofen gegangen in der verlassenen Fabrik, hat den da verbrannt und so. Und ich erzähle das dann immer so krass, weil mich das so interessiert und ich das so spannend finde auch. Ja, aber interessiert halt keine. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann machst du einen Podcast. Leute schalten ein, die es interessiert und die kann ich dann volllabern. Und das, liebe Leute, das seid ihr. Hallo, einen wunderschönen guten weiß ich nicht, Abend, Morgen, Nachmittag, wann auch immer ihr die Folge hört, guten. Und ich werde euch direkt weiter volllabern hier heute. Viele von euch sind ja aktuell im Urlaub. Es sind Sommerferien. Ist ja schön und gut, ne? Sommerferien, schön. Aber worauf ich hinaus will, der ein oder andere von euch wird garantiert schon mal in einem Hotel übernachtet haben. Ob jetzt mit Kinder, ohne Kinder oder manche müssen ja auch beruflich bedingt in verschiedenen Hotels übernachten. Ja, wie war bis jetzt so euer Aufenthalt? Gab es schon mal Hotels, in denen ihr euch super wohl gefühlt habt? Oder gab es auch mal Hotels, wo ihr gesagt habt, Alter, das will ich nie wieder haben? Als ich vor 2 Jahren ungefähr aus Niedersachsen weggezogen bin, habe ich auch in vielen Hotels zwischenzeitlich übernachtet, bis meine Partnerin und ich dann zusammengezogen sind tatsächlich. Da haben wir dann öfter gemeinsam übernachtet und wir hatten auch die verschiedensten Hotels tatsächlich. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Einmal, da sind wir ein bisschen weiter weggefahren. Da waren wir in einem Hotel, okay, das muss ich euch erzählen. Da waren wir auch letztens nochmal mit Taylor. Da können Hunde mit, das ist super geil. Aber da kamen wir dann an, weil wir waren eigentlich auf dem Weg nach Berlin und haben wir dann einen Zwischenstopp gemacht, weil wir dachten, das wäre ganz cool und nicht so viel fahren und da kann man richtig geil mit dem Hund gehen. Ja, und dann waren wir in dem Hotel und da war aber einfach niemand. So, da war niemand, außer die Frau in der Rezeption. Die hat uns dann unser Zimmer gezeigt, komische Gänge, nichts vernünftig ausgeschildert, selbst im Aufzug nicht. Also man wusste gar nicht genau, wie kommt man jetzt aufs Zimmer oder wieder runter. Dann das Abendessen, richtig schön angerichtet, als würden da sehr, sehr viele Leute sitzen. Aber außer uns war nur ein weiterer Mann da. Der ganze Saal war leer. Und auch zum Frühstück. Ich meine, wir fanden das mega geil, ne? Weil du konntest halt rausgucken und alles war schön und Felder und Wald, aber wir waren halt gefühlt komplett alleine irgendwo im Nirgendwo. Zusätzlich war das WLAN so schlecht, dass wir nichts machen konnten mit dem Handy. Ja, fand ich schon so ein bisschen gruselig. Und was ich auch gruselig fand, waren die Badezimmer. Leute, kennt ihr das, dass ihr irgendwo mal im Urlaub wart und das Badezimmer hat einfach so Glaswände? Also du kannst einfach reingucken. Du liegst im Bett und der andere sitzt auf dem Pott und du kannst ihn einfach dabei zuschauen. Finde ich gar nicht geil. Findet das irgendwer von euch geil oder mag diese Art von Badezimmer? Also ich habe immer so gerne so komplett meine Ruhe im Bad. Ich fand das richtig grausam. Ja gut, aber ansonsten war das Hotel eigentlich wirklich geil und auch super, super tierfreundlich. Wir könnten da sogar rein theoretisch, und wir sind sogar am Überlegen, ob wir da irgendwann nochmal hinfahren, einfach weil es so schön ist mit den Tieren da, dass wir auch unseren Kater mitnehmen. Den könnten wir rein theoretisch mitnehmen. Und ich muss sagen, die Betten waren wirklich, für das da Tiere mit hin können, super, super sauber. Also es war wirklich richtig sauber da, wie man es ja auch eigentlich von einem Hotel erwartet, ne? Also du erwartest ja, dass das sauber ist und dass das nicht irgendwie dreckig ist. Doch irgendwie haben wir im Gegensatz zu den Leuten, über die ich heute ein bisschen sprechen werde, doch ziemliches Glück gehabt. Wir sprechen nämlich heute über einen Ort, den ich vor, ich glaube, 9 Jahren, 8, vielleicht 7, vielleicht auch 6 Jahren zuletzt besucht habe. Und einen Ort, den ich auch schon fast vergessen habe, weil ich mich da nicht so krass mit der Geschichte hinter dem Ort beschäftigt hatte. Ja, aber dieser Ort ist mir während meiner Recherche eingefallen und ich habe mir gesagt, ey, da muss ich drüber sprechen. Und darüber sollte ich sprechen. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Hotels. Und ein Hotelaufenthalt, ja wie gesagt, soll ja eigentlich der Entspannung dienen und man soll runterkommen. Man soll gut schlafen und man soll sich vor allem wohlfühlen. Doch es gibt einige Hotels, um die einige Horrorstories wanken. Und auch einige Hotels, die nicht gerade den besten Service liefern. Ich weiß ja, dass wir hier den ein oder anderen True Crime Fan unter uns haben. Und davon werden einige von euch bestimmt schon mal was von dem Horrorhotel Cecile gehört haben, wo einige Horrorstories hinterstecken und einige wahre Verbrechen stattgefunden haben. Und heute sprechen wir tatsächlich auch über ein Hotel, welches unter dem Namen Horrorhotel bekannt ist. Das klingt so klassisch, ne? Mels Podcast, True Crime, Paranormales, Horrorhotel. Ja, aber es ist tatsächlich bekannt unter dem Namen Horrorhotel. Ne? Es ist nicht einfach nur so, das ist ein Horrorhaus, sondern es ist unter dem Namen, habe ich schon erwähnt, bekannt. Und warum? Das erfahrt ihr gleich. Denn ich habe euch eine Story mitgebracht, und zwar eine Story von einer Zuhörerin, die ich euch einmal erzählen möchte. Sie berichtete es auch gegenüber der Merkur, als diese eine Umfrage zum Thema gruselige Erfahrungen in Hotels machte. Ich lese euch die Nachricht von ihr einfach mal vor. Ich stieg von der obersten Etage in einen Aufzug, um nach unten zu gelangen. Der Lift hielt im 4. Stock. Die Tür ging auf und ich sah Personen davor stehen. Ganz still. Keiner machte auch nur einen Versuch, in den Aufzug zu steigen, obwohl ich komplett allein im Aufzug war und genug Platz für die ganzen Personen war. Die automatische Tür vom Aufzug schloss sich wieder und bevor sie komplett geschlossen war, hörte ich jemand draußen sagen, warum ist der Aufzug so voller Menschen? Ja, das ist ziemlich gruselig, oder, liebe Leute? Das ist das, was sie dabei berichtete. Ihr wisst gar nicht, was ich davon halten sollte. Stellt euch mal vor, euch passiert das. Ihr seid so im Hotel, ihr geht in den Aufzug, ihr fahrt runter, der geht auf und die Leute steigen nicht zu euch, sondern gucken euch einfach nur so dämlich an. So, Tür geht wieder zu und die Leute sagen, hä, warum war der Aufzug so voller Menschen, hä? Ist ja schon irgendwie, ja, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll und da kann auch jeder für sich entscheiden, wieder, was er davon hält. Aber das hat die Dame auf jeden Fall berichtet. Das verlassene Hotel, über welches wir heute sprechen, ist ein ehemaliges Zwei-Sterne-Hotel. Und ich weiß, dass es ein Klassiker ist, welcher in der Urbexer-Szene sehr, sehr, sehr bekannt ist. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon drauf gekommen ist. Wir sprechen nämlich über das sogenannte, nee, ich spreche, ihr hört zu. Ich spreche nämlich über das sogenannte Horrorhotel am Volkspark in Oberhausen. Auch hier gibt es wieder wahnsinnig viele Gerüchte und Geschichten zu. Klassischerweise soll es auch hier wieder spuken. Aber liebe Leute, das kennen wir ja schon. Bei fast jedem Lost Place gibt es ja das Gerücht, dass es dort spuken soll. Doch eins kann ich euch sagen. Das ist nicht der Grund, beziehungsweise das ist nicht der Hauptgrund, weswegen das Hotel Horrorhotel genannt wird. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, ja, was ist denn dann der Grund dafür? Und das möchte ich euch auch verraten. Den Namen Horrorhotel bekam das Gebäude nämlich schon, bevor es überhaupt verlassen und der Natur überlassen wurde. Beziehungsweise auch Vandalen überlassen wurde. So viel kann ich schon mal verraten. Um die Jahrtausendwende herum entstanden die ersten Ansätze eines Umweltbewusstseins in Deutschland. Die Natur sollte der Erholung und der Entspannung dienen. Auf Lärm und Schmutz der Industrie Oberhausens reagierte die Gemeinde Osterfeld mit dem Volksgarten für alle Bürger. 1904 wurde eine große Fläche vom Grafen Franz Egon von und zu Westerholt und Giesenberg gekauft und bis 1908 der heutige Volksgarten in Oberhausen angelegt. Um auch weitergehend gesellschaftlichen Wünschen zu entsprechen, errichtete die Gemeinde von 1907 bis 1911 gegenüber vom Volksgarten das gleichnamige Hotel, das Hotel am Volkspark Oberhausen. Aber es war nicht direkt ein Hotel, liebe Leute. Also, ne, die errichteten zwar da das Hotel am Volkspark Oberhausen, das, worüber wir heute sprechen, aber ganz am Anfang, bevor es als Hotel benutzt wurde, diente es anfangs noch als Ausflugslokal und als Restaurant. Die Betreiberfamilie selbst wohnte in dem Gebäude und wandelte das dann halt später in ein Hotel um. Aber zu Beginn halt nicht. Also ganz am Anfang war es absolut nur ein Ausfluglokal. Und eigentlich würde jetzt der Part kommen, wo ich euch erzähle, von wem das damals erbaut worden ist. Aber die Namen der Familie, die es erbauen ließen, konnte ich absolut nicht herausfinden. Und das bei so einem historischen Gebäude, liebe Leute. Ja, hört sich erstmal merkwürdig an und hier beginnt auch schon Teil des Mysteriums. Der einzige Name, den ich herausgefunden habe, der stammt aus dem Jahre 1911 und der war auf einer Postkarte zu sehen. Diese Postkarte, die lade ich euch auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account Mysterium Podcast hoch, einmal komplett als Foto. Das Gebäude ist im Übrigen seit 2014 verlassen. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin schon erwähnt hatte. Ja, und auf der Postkarte, liebe Leute, da kann man quasi drei Bilder erkennen. Da ist links ein Bild in der Mitte, also von der Postkarte ist ein Wappen zu sehen, Westfalenwappen. Was da draufsteht, kann man sehr, sehr schlecht erkennen. Und rechts ist auch nochmal ein Bild, da sieht man auch das Haus von der einen Seite, also von der Seitenansicht. Und auf der Hinteransicht, also so auf der Rückseite, da sieht man nochmal den westfälischen Wappen und auch den Aufenthaltsraum. Und da steht Gesellschaftszimmer drauf, das kann man tatsächlich noch lesen. Das Bild lade ich euch definitiv hoch. Verlinken tue ich euch den Post dann in den Shownotes, damit ihr da einfach draufklicken könnt und direkt wisst, zum Beitrag halt kommt, ne? Weil manchmal geht ja sowas auch unter, gerade auf Social Media. Ich glaube, vor allem, wenn wir irgendwann mehr Folgen haben, dann hat man keinen Bock, da stundenlang die Beiträge durchzusuchen, wenn dann das Bild interessiert, ne? Aber doch, die Postkarte, warum sage ich die ganze Zeit Podcast? Postkarte, was? Das ist doch nicht so ein schwieriges Wort, oder? Die ist von 1910. Und beim ersten Bild, da ist auch direkt ein Schriftzug, Restaurant zum Volksgarten. Restaurator H. Barnbrügge. Mehr konnte ich aber jetzt nicht finden. Es ist auch egal, wie sehr ich versucht habe, da weiter was drüber herauszufinden. Fehlanzeige. Nichts. Dabei waren mir auf jeden Fall wichtig, die Vornamen und die Nachnamen der Familie, die dort gewohnt haben, herauszufinden. Warum, das erzähle ich euch gleich. Also im Allgemeinen möchte ich das immer wissen, aber da gibt es auch noch einen anderen Grund. Und im Allgemeinen, ne, zu jedem Ort findet man ja eigentlich Besitzer oder die Leute, die das im Ursprung erbaut haben. Vor allem bei so einem ja eigentlich historischen Gebäude.
Ja, und wie wir wissen, liebe Leute, steht das Gebäude ja wirklich an einem sehr, sehr schönen Platz. Doch die Lage allein scheint zumindest für das eigentlich anfangs recht hübsche, historische Gebäude kein Kriterium zu sein. So wie das Gebäude so mitten im Volksgarten stand, glich es seinerzeit einem kleinen Schlösschen. Es war ein wirklich historisches Bauwerk mit einem kleinen, markanten Turm. Die Rückseite des Hauses wurde im sogenannten Heimatstil mit einer Kombination aus Stein- und Fachwerkelementen errichtet. Bilder der damaligen und der heutigen Zeit, die lade ich euch selbstverständlich hoch, ne, auf unserer Seite da, Melisterium Podcast, auf Instagram. Cool. Doch, liebe Leute, die Schönheit und damit auch der Anblick des Gebäudes hielt nicht lange an. Und jetzt kommt eine Story, die wirklich heftig ist und die ich damals schon gehört habe.
Ich war ja vor einigen Jahren schon mal da, und das ist jetzt wirklich schon sehr, sehr lange her. Ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre genau. Und da habe ich was drüber gehört und auch ein bisschen was darüber gelesen, doch das hatte ich schon bereits verdrängt. Ja, es ist nämlich wirklich nicht ganz so geil. Kurz nachdem nämlich die Betreiberfamilie das Restaurant in ein Hotel umgewandelt hat, standen plötzlich mehrere Männer im Hotel. Man sprach im Nachhinein von einer ganzen Bande. Sie wollten die Familie ausrauben, doch als sei das nicht schon genug. Der Vater wollte seine Familie schützen, als er von dem Lärm wach wurde. Doch er wurde von der Bande überwältigt und in den Keller gesperrt. Danach nahm sich die Bande auch den Rest der Familie vor. Und auch die Kinder. Alle zusammen wurden in den Keller gesperrt. Ich erinnere mich, ich war ja selbst mit Taylor zusammen da, also es kann auf jeden Fall keine 8 Jahre her sein, weil Taylor wird jetzt erst 8. Ich war ja selbst zusammen mit Taylor da und das ist schon, sehr, sehr lange her. Um euch einmal zu erklären, wo der Keller ist. Also klar, du kommst unten rein, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwann kommt links eine Treppe, die nach unten führt. Wie der Keller aussieht, das weiß ich noch ganz genau. Der war in manchen Teilen ziemlich verschachtelt, aber wenn man dann in den Keller, also im Keller stand, links rumgegangen ist, war da wirklich ein riesengroßer Kellerraum mit sehr, sehr viel Gerümpel und dann nochmal links rum. Und dann kam man in so einen Alkoholbereich, also es sah einfach aus, so ähnlich wie ein Weinkeller, aber da standen halt auch andere Getränke, andere Spirituosen, da war auch noch alles voll davon, alle möglichen Spirituosen. Ja, und kurz vor diesem Raum war aber ein Gitter, das sah so ein bisschen aus wie ein Gefängnisgitter oder so, wie man es halt vom Bunkerhospizen kennt, damit ihr da auch einmal ein Bild im Kopf habt. In genau diesem Abteil wurde die Familie dann eingesperrt, aber das nicht genug. Sie wurden anschließend wohl auch gefoltert und zum Schluss ermordet. Wie genau sie gefoltert wurden, das weiß keiner. Aber ermordet wurden sie wohl durch mehrere Messerstiche, durch zahlreiche Messerstiche. Wobei ich ja auch finde, dass das schon Folter ist. Doch das Problem an der Sache ist, nicht nur, dass die Familie tot ist, sondern man munkelt, ob das überhaupt stimmt. Das ist mir während meiner Recherche eigentlich auch extrem aufgefallen. Denn mir ist aufgefallen, dass sämtliche Berichte und Zeitungsartikel vor 2016 verschwunden sind. Taylor und ich waren ja vor einigen Jahren dort vor Ort und hatten auch so ein bisschen darüber gelesen, also der Hund nicht, sondern ich. Und selbst 2020 gab es noch mehr darüber herauszufinden als heute. Das ist wirklich so. Nicht nur zu dieser Thematik, sondern zu fast allem, was das Haus betrifft, findest du heute kaum bis gar nichts mehr. Es ist wie ausgelöscht. Auch zu den Namen nicht. Barenbrügge. Auch nicht in verschiedenen Foren, in verschiedenen Registern. Also du findest einfach rein gar nichts. Du findest halt Menschen, die diesen Nachnamen tragen, aber nicht zu dieser Familie. Nicht zu den Leuten, die das Haus erbauen ließen und nicht zu der Betreiberfamilie. Die erste, die dieses Haus hier hatte. Nach der angeblichen Tat war es kurze Zeit ruhig um das Hotel. Doch nach dem Eigentümerwechsel blieb das Gebäude bis 2014. Das Schloss ist nämlich durchgehend im Hotel- und Restaurantbetrieb. Also das war damals wie so eine Gaststätte. Also Hotel und Gaststätte halt tagsüber. Das kennen wahrscheinlich viele von euch. Und gerade in Dörfern, da gibt es das ja ganz häufig. Ne? Das ist halt so eine schöne Gaststätte und oben kannst du dann, wie so ein Hotel halt, ne, übernachten. Das kennt ihr, oder? Ja, das kennt ihr. Aber gerade in den letzten Jahren vor der Schließung nicht gerade mit dem besten Ruf. Denn ganz im Gegenteil. In Deutschland wurde das Hotel ziemlich schnell bekannt und sorgte für eine Schlagzeile nach der anderen. Man las zu dieser Zeit Sätze wie »Das Grauen hat einen Namen« und vermehrt halt die Schlagzeile »Das Horrorhotel Oberhausen«. Das stand halt so in Zeitungsartikeln, in Fernsehberichten. Ja, aber warum hieß es ausgerechnet »Das Horrorhotel«? Das erkläre ich euch. Man muss dazu sagen, wie gesagt, zu der Familie findet man ja jetzt heute aktuell rein gar nichts mehr. Und dazu komme ich auch gleich nochmal, denn die Polizei behauptet im Übrigen, dass es dazu gar keine Akte gibt und auch nie welche gegeben hätte. Das ist schon alles ziemlich, ziemlich merkwürdig, aber das ist ja nicht der Hauptgrund, warum das als Horrorhotel bezeichnet worden ist, sondern viele, viele Besucher beschwerten sich nämlich über abgeranzte Zimmer, Müll, modrige Gerüche und unfähiges Personal. Also ganz genau so, wie ihr euch euer Hotel nicht vorstellt. Im Internet überschlugen sich wirklich die Berichte und die Rezensionen. Schimmel in den meisten Zimmern, eine kaputte und gruselige Außenfassade, ranzige Matratzen und absolut keinerlei Empfang. Man hatte zwar einen kleinen Fernseher auf dem Zimmer, doch zusätzlich hatte man auch ein Störsignal. Manche berichteten auch, dass das Haus schon von außen eine gruselige Atmosphäre ausstrahlte. Zusätzlich gab es Berichte über seltsame Geräusche, unerklärliche Schatten und Gegenstände, die sich plötzlich wie von Geisterhand bewegten. Und wir sprechen hier halt wirklich von Berichten, die öffentlich waren. Viele Berichte habe ich selber noch gefunden, aber im Allgemeinen sind halt nicht mehr so viele auffindbar wie früher und man findet fast nichts mehr über dieses Horrorhotel. Und damals, liebe Leute, wirklich, die Berichte überschlugen sich. Es war damals das Hotel mit dem am meisten schlechte, also die mit den meisten schlechtesten Bewertungen Deutschlands. Also das am schlecht bewerteste Hotel Deutschland. Ihr wisst, was ich euch sagen will. Vielleicht sollte ich mal irgendwie so einen Sprachkurs mitmachen oder so. Auf jeden Fall gab es damals kein einziges Hotel in Deutschland, was schlechtere Auf jeden Fall gab es damals in Deutschland kein Hotel, das eine schlechtere Bewertung hatte als dieses Hotel. So, schneide ich das jetzt eigentlich raus oder lasse ich das drin? Wir lassen das einfach. Boah, Leute, und das ist auch krass, ne? Eine Dame erzählte, und das finde ich ein bisschen gruselig, da mir das auch passiert ist, also nicht letztens, aber das war vor ungefähr einem Jahr. Ich habe da sogar noch ein Video von. Nicht, wie es gerade passiert ist, aber egal. Ja, ihr fragt euch jetzt, was denn? Ich erzähle es euch erstmal. Sie erzählte, dass plötzlich einfach ein Regal runterfiel. Doch die Haken waren noch fest in der Wand. Und auch sonst war an der Halterung nichts beschädigt. Ich sag's euch, vor ungefähr einem Jahr, da habe ich auch direkt meine Mama angerufen und habe direkt davon ein Video gemacht, weil ich das super gruselig fand. Ich lag so ein bisschen auf der Couch mit meinen Füßen Richtung Fernseher. Und über den Fernseher hatte ich, das war noch in meiner alten Wohnung, hatte ich so ein, das ist schon 2 Jahre her, hatte ich so ein Regal. Na? Also ihr wisst alle, was ich meine. So ein Regal, was man an die Wand hängt, so wo man oben so Sachen draufstellen kann, so ein Board. Ne? Genau. Und das flog plötzlich rechts an der Wand einfach runter. An einer Seite hing das noch drin und die andere Seite krachte einfach runter. Alles, was auf dem Regal war, lag plötzlich auf dem Boden. Ich habe mich so brutal erschrocken und dachte mir so, ja gut, dann, ne, dann lag das halt an einem Haken, dann hat irgendein Haken nachgegeben. An der Stelle, wo es nämlich runtergekracht ist, sind 2 Haken in der Wand mit Dübeln. Ich bin dann so aufgestanden und habe das halt kontrolliert. Ja, erstmal woran das halt liegt, dass es runtergefallen ist. Naja, die Haken waren aber bombenfest in der Wand. Also wirklich bombenfest. Ich konnte sie in keinerlei Richtung drehen und das Regal hakst du da so ein. Also es sind so Haken, die so nach oben gehen. Ne? Also es kann eigentlich nicht runterfallen. Das ist alles bombenfest. Zusätzlich auch alles millimetergenau abgemessen und auch an der Rückwand. Also an der Halterung, da wo du das quasi reinhängst, war absolut nichts beschädigt, gar nichts. Das ist wirklich von jetzt auf gleich einfach irgendwie runtergefallen. Und ich habe es dann halt einfach eingehakt. Ich habe es einfach wieder eingehakt, also wieder drangehangen und wirklich dran rumgeruckelt und bla und geguckt, hey, warum ist das denn runtergekracht? Weil man will ja nicht, dass das nochmal passiert, ne? Nicht, dass der Fernseher da mal beschädigt wird oder so. Nee, bombenfest. Es hätte eigentlich nicht runterfallen können, es sei denn, jemand hätte das angehoben, hochgehoben und zur Seite runtergedreht. Aber das war ja nicht der Fall. Hätte ich ja gesehen, wenn da plötzlich jemand gewesen wäre oder so in meiner Wohnung, wo ich alleine war. Fand ich auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, habe das meiner Mama erzählt, aber habe es dann auch im Nachhinein nicht mehr hinterfragt. Aber bis zum Schluss, bis ich ausgezogen bin, ist das Regal nie wieder runtergefallen. Merkwürdig. Und ich habe halt nichts gemacht, außer es einfach wieder rangehangen, so wie es auch vorher war. So, liebe Leute, aber jetzt mal wieder zurück zum Hotel, weil das ist auch einem Gast im Hotel passiert. Zumindest berichtet das dieser Gast. Manche behaupten auch, sie hätten Stimmen gehört, die sie absolut nicht einordnen konnten. Und andere erzählten, sie hatten das Gefühl, plötzlich von jemandem berührt worden zu sein. Solche Berichte und im Allgemeinen auch Berichte über den schlechten Service, die überschlugen sich einfach extrem, Leute.
Ja. Und da kam dann Kabel 1 irgendwann Anfang 2011 auf eine glorreiche Idee. Diese dachten sich nämlich, ja, schleusen wir doch jemanden einfach mal undercover als Hotelgast ein mit versteckter Kamera. Und tatsächlich, liebe Leute, die Berichte aus dem Netz sowie die zahllosen Bewertungen, die zahllosen negativen Bewertungen bestätigten sich sehr, sehr schnell. Wir wissen ja, dass es sich dabei um ein Zwei-Sterne-Hotel handelte und ich erkläre euch einmal, was so ein Zwei-Sterne-Hotel überhaupt ausmacht. Ein Zwei-Sterne-Hotel beinhaltet das Frühstück, also das ist dann im Preis mit inbegriffen, WLAN, Leselampen am Bett, also sowas wie Nachttischlicht, und Hygieneartikel im Bad. So, das ist jetzt erstmal so eine kleine Zusammenfassung gewesen. Natürlich gibt es noch mehr, was ein Zwei-Sterne-Hotel beinhalten sollte. Aber das ist jetzt mal so grob das Wichtigste. Ich hatte ja tatsächlich dann auch die Reportage von Kabel 1 gesehen. Und schon zu Beginn der Reportage bestätigten sich viele, viele Dinge aus dem Netz. Die Dame Evelyn, welche im Übrigen die Mutter des damaligen Eigentümers Harald war, war schon zu Beginn nicht gerade die freundlichste. Also da war wirklich so ein scharfer Ton an der Tagesordnung. Also ich mag das ja eigentlich, aber das, wie sie drauf war, war schon nicht wirklich ganz so geil. Ich verlinke euch die Reportage definitiv nochmal in den Shownotes, damit ihr euch die auch nochmal anschauen könnt, falls ihr daran interessiert seid. Ich finde, dann habt ihr halt einfach nochmal ein viel, viel besseres Bild, vor allem dann passend auch zu der Folge. Ich finde das nämlich ziemlich geil, dass es die Reportage tatsächlich noch gibt, weil ja sonst eigentlich alles, was ja unter 2016 ist, weg aus dem Netz ist. Ausnahmslos weg. Du findest nichts mehr. Zusätzlich wurden halt in der Doku sofort die miserablen Umstände aufgedeckt. Eine dreckige Matratze, kein Nachttisch und somit auch keine Leselampe. Ein Fernseher, jedoch ein extremes Störsignal, welches normales Fernsehgucken überhaupt nicht zuließ. Im Badezimmer gab es absolut keinerlei Hygieneartikel. Es war einfach so komplett leer. Du hattest da tatsächlich nicht einmal Seife. Und wir wissen ja, dass es eigentlich das ist, was ein Zwei-Sterne-Hotel ausmacht, beziehungsweise was in einem Zwei-Sterne-Hotel vorhanden sein sollte. Ich finde so Hygieneartikel im Bad, liebe Leute, das ist ja wohl wirklich das Mindeste, oder? Also wenn ihr euch mal ein Zwei-Sterne-Hotel bucht, ist das eigentlich das, was definitiv da sein sollte. Und zusätzlich gab es da noch so eine Handtuchhalterung, welche einfach abgefallen ist. Ja, als der Lockvogel, nämlich dann also der Undercover-Typ, die Handtücher zeigen wollte, da ist das einfach abgefallen. Und da war auch noch ein Schrank auf dem Zimmer und der wackelte. Der wackelte einfach extrem. Der war halt einfach nicht richtig montiert. Weil eigentlich schraubst du ja so Schränke, insbesondere Kleiderschränke, ja nochmal in die Wand, damit die halt nicht umkippen können. Jedoch war das hier nicht der Fall und man konnte den einfach so hin und her bewegen. Man musste wirklich Angst haben, dass wenn man jetzt irgendwie vom Bett aufsteht und sich da irgendwie dran festhält oder hochzieht, dass es einfach umkippt. Ja, also das war wirklich nicht ganz so geil. Zusätzlich war es einfach wahnsinnig, wahnsinnig dreckig da drin. Und dann kommen wir schon zum Frühstücksbuffet, denn das ließ auch zu wünschen übrig. Die Eier waren gar nicht mehr da, Wurstaufschnitt war wirklich dürftig und es stand ein Joghurt auf den Tisch, ein einziger, für alle Hotelgäste. Der Undercover-Gast berichtete zusätzlich über Fenster, die den Lärm reinließen, da sie nicht richtig zu schließen waren. Also konntest du die Fenster einfach nicht richtig zumachen, sodass der ganze Lärm von der Straße halt reinkam. Am nächsten Tag fragte Evelyn, warum hier so ein Zustand herrscht. Ja, er wollte das jetzt wissen. Und sie regte sich zunächst richtig auf und wirkte fast schon etwas hysterisch. Ja, also die war so richtig aufgebracht. Aber als dann später die Situation aufgelöst wurde, siehe da, haha, ich bin ein Undercover-Gast, erklärte sie, dass sie Stück für Stück am Renovieren sei. Man konnte tatsächlich außen einen Container erkennen, der da stand, aber das Haus sah eigentlich permanent in einem renovierungsbedürftigen Zustand aus. Sie erzählte zusätzlich zum Ende hin, dass man das Haus nächstes Jahr von außen schon nicht mehr erkennen könnte, weil es ja dann so wahnsinnig schön aussehen würde. Sie berichtete auch, dass die Außenfassade neu gemacht wird, also dass sie die neu machen möchte und dass das Haus ja auch angestrichen wird und sowieso sie gerade dabei ist, zu renovieren. Aber liebe Leute, surprise, surprise, aber auch ein Jahr später hat sich an der Außenfassade gar nichts getan und auch an den Bewertungen hat sich rein gar nichts verändert. Und ich glaube auch eher, dass sie das eher gesagt hat, weil das Fernsehteam halt da war, ne? Da wurde sie nämlich auch schon so ein bisschen komisch. Doch egal wie viel Geld, Zeit und Mühe die Betreiber dort reinstecken, es wurde einfach nicht besser. Auch die Außenfassade oder gerade die Außenfassade sah schlimm aus. Tatsächlich genau so, wie man sich ein klassisches Horrorhotel, so irgendwie in Film oder im Allgemeinen, vorstellt. Und liebe Leute, wie ihr merkt, das ist doch kein Zustand. Es ist ja wirklich kein Zustand für ein Hotel. Garantiert fragt ihr euch jetzt, wie lange haben die das bitte noch weiter betrieben? Und ich sag's euch, nicht mehr sehr, sehr lange. Tatsächlich genau 3 Jahre, nachdem das Fernsehteam da war, also im Jahr 2014, wurde das Hotel zum Volksgarten in Oberhausen geschlossen und seitdem stand es komplett leer. 2017 hat es dort gebrannt. Da war wohl irgendwie so eine Sicherung oder so durchgebrannt, die Funken verursacht hat. Und dann hat es halt einen Brand ausgelöst. Kurz nach dem Brand sollte das Gebäude dann für 1 Euro zwangsversteigert werden. Nee, ich habe mich auch nicht verguckt bei der Recherche, liebe Leute, nur für einen einzigen Euro. Allerdings kurz vor dem angepeilten Versteigerungstermin wurde das Verfahren gestrichen. Das teilte damals das Oberhausener Amtsgericht mit. Dann hieß es 2019, also man wusste halt wirklich lange Zeit nicht, was passiert jetzt mit dem Gebäude? Es kamen halt viele Vandalisten. Das Wort gibt's eigentlich so nicht, es heißt eigentlich Vandalen, aber ja, egal. Dann kamen einfach viele, viele Vandalisten vorbei und die haben da wirklich hart randaliert. Da haben Leute Mutproben begangen, die haben sich so aus dem Turm gelehnt und haben so Wetten gemacht, wer schafft es sich am weitesten herauszulehnen und so ein Scheiß halt. Aber nicht nur das. Leute haben Fensterscheiben eingeschlagen, Inventar entwendet. Und man muss dazu sagen, 2014 wurde es geschlossen, aber die haben damals alles an Inventar einfach dagelassen. Also die haben das wie fluchtartig verlassen. Und man wusste erstmal gar nicht, hey, wer ist jetzt eigentlich hier der Eigentümer? Und jetzt kommen wir zu 2019. 2019 hieß es dann, es gibt einen neuen Eigentümer, der wohl auch neue Pläne hat. Doch nach kurzer Recherche habe ich direkt herausgefunden, es handelt sich hierbei um Harald, der Sohn von Evelyn. Das ist kein neuer Eigentümer. Der Eigentümer war auch schon vorher Harald. Der ist allerdings irgendwann abgehauen und hat sich in Irland abgesetzt. Und ja, keiner wusste, was passiert jetzt mit dem Gebäude. Eines Tages bemerken Passanten 3 Briefkästen am Bauzaun vor dem Haus. Fotos dazu habe ich auch nochmal und die lade ich euch natürlich auch hoch. Ja, und die dachten sich, gut, dann wird das vielleicht ja jetzt bewohnt oder genutzt. Harald hatte sich allerdings in Irland abgesetzt und dem waren diese Briefkästen ja gar nicht aufgefallen. Und er sagte, nee, ich wohne da nicht. Das verging immer und immer mehr Zeit. Viele Leute kamen vorbei, auch viele Geisterjäger, die halt von der Geschichte aus der Vergangenheit gehört haben, von dem angeblichen Mord der Familie. Und die schlichen dann durchs Haus, haben irgendwelche paranormalen Untersuchungen gemacht. Ja, wobei, das waren halt wirklich die harmlosesten, ne? Also die haben ja nichts Schlimmes da kaputt gemacht oder so. Die wirklich schlimmen Leute waren diese, die da randaliert haben und Sachen kaputt gemacht haben. Jetzt zum Thema Geisterjäger, liebe Leute, denn ich habe dazu auch ein Video gesehen. Erstmal muss ich euch sagen, ich habe seit kurzem Kontakt zu jemandem. Die heißen, ich glaube, Geisterakten auf TikTok, ich weiß nicht ganz genau. Und wir wollen uns demnächst nochmal enger zusammensetzen, weil ich ja gesagt habe, dass ich euch gerne aufklären möchte über paranormale Untersuchungen. Wie funktioniert das alles, beziehungsweise wie erklärt uns jemand, der das regelmäßig macht? Wie erklärt uns das so jemand, damit wir uns, ja, nochmal ein Bild bilden können? Ich meine, jeder hat so sein Bild zum Thema Paranormalen, ich auch. Aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant und ich möchte das gerne mal demnächst mit einbeziehen. Also es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend hier. Ja, aber ich habe mir das Video angeschaut zu den Geisterjägern, die hier in diesem Ort herumgetollt sind. Und die haben dann da irgendwie so eine Art Geisterbeschwörung gemacht. Ich habe das Video durch Zufall gefunden, ja, und die meinten dann tatsächlich, während sie diese Geisterbeschwörung gemacht haben und im Video, dass da vorher möchte gern Geisterjäger waren und die das aber jetzt richtig machen. Ja, und ich habe mir das halt wirklich als, ja, aus Neugier angeschaut, weil es halt auch einfach Teil der Recherche ist. Alles, was ich irgendwie dazu finden konnte, auch im Nachhinein noch, habe ich mir angeschaut. Und dann halt auch dieses Video von den angeblichen Geisterjägern. Und ich muss euch ehrlich sagen, und das ist nur meine eigene Meinung, ich konnte das wirklich nicht so ganz ernst nehmen. Und ich beschreibe euch das einmal. Also die saßen da wirklich und haben dann beschrieben, wie sich der Nebel komisch verhält. Also das war sehr, sehr nebelig und haben dann erklärt, wie sich der Nebel komisch verhält. Und ja, dann haben sie durch ein angebliches Geisterradio merkwürdige Stimmen wahrgenommen und gehört. Plötzlich waren auch im Haus Geräusche, obwohl angeblich alle im Raum waren. Das haben die auch nochmal extra betont. Oh, wir sind doch hier gerade alle im Raum. Dabei war einer von den Leuten gerade gar nicht in diesem Raum, wo sich alle befanden. Und das war schon wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ja, nicht merkwürdig, eher fragwürdig. Aber Fakt ist, dass ganz, ganz viele Leute und ganz, ganz viele in Anführungsstrichen Geisterjäger sich von diesem Ort magisch angezogen gefühlt haben. Sehr, sehr, sehr viele haben tatsächlich von paranormalen Erscheinungen berichtet. Aber nicht nur Geisterjäger haben darüber berichtet, sondern auch Passanten. Denn Passanten, und das finde ich irgendwie viel interessanter, berichteten jahrelang nach der Schließung, dass dort abends noch Licht brannte in einem der Zimmer. Jetzt könnte man wieder denken, ja gut, die Menschen erzählen ja immer irgendwas. Aber das wurde wirklich selbst von der Zeitung später bestätigt. Man hat halt versucht, dann was dagegen zu unternehmen. Ne? Also man hat versucht, das Licht auszustellen, den Strom abzustellen. Aber trotzdem brannte da immer noch Licht. Erst ab 2020 berichtete keiner mehr von einem Licht. Und ab da wiederholte sich wieder ein Brand. Irgendein Typ hat da irgendein Feuer gelegt. Der wurde dann auch gefasst und kam in Haft, Gott sei Dank. Das war halt ein Brandstifter. Aber im Jahr 2021 brannte es wieder in diesem Haus. Also wirklich so krass diesmal, dass es dann wirklich komplett einsturzgefährdet war. Diesmal konnten die Täter allerdings nicht gefasst werden. Insgesamt brannte es über 5 Mal in diesem Gebäude nach Schließung, nach Verlassen. Und der letzte Brand, liebe Leute, der war wirklich heftig. Das war ein riesen Feuerwehreinsatz, müsst ihr wissen. Und das war der Brand 2021 und es hat über 2 Stunden gedauert, bis man den Brand wirklich irgendwie stillen konnte. Die haben wirklich gekämpft mit den Flammen, um das irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Ja, und danach war auch klar. Also die Stadt war dabei, alle waren dabei und alle sagten, irgendwas muss mit dem Gebäude jetzt endlich passieren. Das muss weg. Tja, aber der Eigentümer, der äußerte sich dazu absolut nicht. Er hat da schön in Irland gechillt und hat einfach nichts dazu gesagt. Der war im Allgemeinen auch sehr, sehr schwer zu erreichen und sagte wirklich kaum bis gar nichts zu der aktuellen Situation. Auch irgendwelche Pläne, die er mit dem Gebäude hatte, hat er nie umgesetzt. Denn immer ist irgendwas gewesen, warum es nicht geklappt hat und dann ist er halt nach Irland abgehauen. Ah, und Leute, ich glaube, ich vertue mich da gerade mit den Bränden, mit den 5 Bränden. Also das waren definitiv viel, viel, viel mehr. Ich glaube, das war nur in einem einzigen Jahr mit den 5 Bränden. Hier habe ich nämlich kurz was durcheinander gebracht. Auf jeden Fall war am 5. November 2021 dieser krasse, krasse Großbrand, von dem ich jetzt gerade eben gesprochen habe. Danach wurde auch komplett der Dachstuhl zerstört. Ja, also da war wirklich das Gebäude komplett hinüber und dann war es halt auch irgendwann soweit. Die Stadt entschied, das Gebäude abzureißen. Die waren es halt auch irgendwann einfach leid, ne? Ja, und da die Stadt entschied, es abzureißen, mussten die natürlich in Vorkasse gehen und das kostete alles zusammen eine knappe 250.000 Euro. Im April 2022 wurde es endgültig beschlossen. Das Gebäude wird abgerissen. Und dann begannen auch direkt die Abrissarbeiten. 112 Jahre wurde das Gebäude alt und am 26. April 2022 übernahm ein Bagger die letzten Überreste des ehemaligen Hotels am Volksgarten. Jetzt war es soweit. Da, wo einst das Gebäude stand, war nun nichts mehr von zu sehen. Das Ding ist halt auch einfach, die haben wirklich lange überlegt, was machen wir damit? Oberhausen hat wirklich wenige Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen. Wahnsinnig wenige im Gegensatz zu den umliegenden Städten. Und das ist halt wirklich ein historisches Bauwerk gewesen, was man hätte unter Denkmalschutz stellen können. Haben sie aber nicht gemacht. Glaub aber auch, dass sie das nicht unter Denkmalschutz genommen haben, weil sich keiner mehr um das Gebäude gekümmert hat. Das ist ja einfach nur noch komplett zerfallen, ne? Vandalen waren da, alles, es wurde randaliert, es ist einfach eine Katastrophe gewesen, unzählige Brände. Und der Eigentümer, der hat sich ja wirklich null darum gekümmert und sich einfach abgesetzt. Der hat da im Übrigen immer irgendwelche Firmen angemeldet, die aber irgendwie gar nicht existieren. Hier die Briefkästen zum Beispiel. Er hat es halt komplett verkümmern lassen. Was genau er mit diesen ominösen Firmen, die er immer wieder angemeldet hat, bezwecken wollte, das weiß man nicht genau. Aber wie man jetzt schon aus der kompletten Folge raushören kann oder wie er halt auch raushört, man weiß einfach vieles nicht so genau. Denn was ist jetzt eigentlich mit dem Morden? Was ist mit den paranormalen Berichten? Ich rede jetzt nicht von diesen komischen Geisterjägern, von denen ich das Video gesehen habe, aber im Allgemeinen, da gab es ja auch vorher Berichte. Trivago ist jetzt nur ein Beispiel. Keine Schleichwerbung, liebe Leute, um Gottes Willen. Anzeige, ich hoffe, ich darf das hier so nennen. Also es gab da überall auf diversen Hotelseiten, da gab es überall Berichte darüber, dass es dort ja in Anführungsstrichen spuken soll. In den allermeisten Fällen wurde einfach nur der miserable Zustand und das unfreundliche Personal kritisiert. Aber das ehemalige Hotel wirft nach wie vor viele, viele Fragen auf. Gegenüber der WAZ berichtete im Übrigen die Polizei Oberhausen, wir haben keine Akten darüber vorliegen. Mehr wurde sich aber niemals über das Thema geäußert. Obwohl das Haus bereits abgerissen worden ist, weist es heute immer noch einige Rätsel auf. Und das definitiv. Es gibt da einfach so viele Sachen, die nicht ganz klar sind. Vor allem die Geisterjäger. Die wussten ja damals, dass die Polizei gesagt hat, hey, wir haben da keine Akten drüber und sind trotzdem da rein und berichteten trotzdem von paranormalen Aktivitäten. Leute berichteten im Allgemeinen viel von paranormalen Aktivitäten.
und genau Akten in Bezug auf das, was damals mit der Familie da angeblich passiert sein soll. Ja, und das alles ist schon sehr, sehr fragwürdig. Aber Leute, ich war ja auch da mit Taylor vor ganz vielen Jahren. Das ist ja schon wirklich richtig lange her. Da muss Taylor, ich weiß das, ich kriege das Jahr nicht mehr genau zusammen, wann ich da war. Und wie gesagt, das ist ja schon lange abgerissen, aber da muss Taylor, keine Ahnung, 2 Jahre alt gewesen sein, vielleicht ein Jahr alt. Das ist wirklich sehr, sehr lange her. Genau kriege ich nicht mehr alles zusammen, aber ich habe noch viele, viele Fotos, die habe ich auch schon zusammengepackt und die packe ich euch mit in den Beitrag. Aber damals stand ich quasi vor dem Haus und ich ging durch den Hauseingang einfach rein. Also ich muss dazu sagen, genauso wie man es nicht macht, denn damals hatte ich keine Ahnung, wer da der Eigentümer ist und ich stand so vor dem Hauseingang und die Haustür stand halt einfach sperrangelweit auf. Und ich bin dann da halt einfach rein. Es war alles komplett durchgewühlt. Das komplette Inventar war noch vorhanden. Es lagen dort Fotoalben rum, insbesondere von einer Frau mit so einem kleinen Wuschelhund. Ja, okay, sowas merke ich mir dann, ne? Frauen mit Hunden, die finde ich gut. Aber es lagen da auch alte Akten, alte Kontoauszüge, ja, und auch in den sogenannten Räumen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Hotelzimmer, da war einfach alles komplett verwahrlost. Das war ein miserabler Zustand und es war einfach alles voller Schimmel und hat gestunken. Das Badezimmer, da schien der einzige Raum zu sein, der relativ frisch wirkte. Also das war super sauber und ordentlich irgendwie, keine Ahnung. Doch im Allgemeinen konnte ich mir den Zustand nicht genau einordnen. Ich wusste nicht, waren das jetzt irgendwelche Leute, die da randaliert haben oder war das schon vorher so? Ich habe auch den Dachboden gesehen und der war schon ein bisschen gruselig, weil da stand einfach so ein Schaukelstuhl, sonst absolut gar nichts. Der komplette Dachboden war leer, staubig, Spinnenweben, wie man sich das ganz klassisch von so einem alten Dachboden vorstellt. Und da stand einfach nichts außer dieser Schaukelstuhl. Die Treppe da hoch war auch ziemlich, ziemlich marode. Ich hatte Angst, dass sie gleich einkracht. Und den Hund habe ich natürlich unten gelassen fallen, als ich dann den ganzen Schimmelgeruch und so hatte. Ne? Den habe ich dann rausgebracht. Ich bin die Treppe dann alleine hoch, habe dann wirklich nur geschaut, bin dann wieder runter. Und wir sind weiter. Aber nicht weiter im Sinne von, wir haben das Haus verlassen, sondern ihr fragt euch sicherlich, was ist mit dem Keller? War ich auch in dem Keller? Ja, im Keller war ich auch. Wir sind dann nämlich weiter runter, in den Keller ganz zum Schluss. Und daran erinnere ich mich noch ganz genau. Da lag nämlich ganz, ganz, ganz viel rum. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, wie kann man so viel besitzen? Da lag Deko rum, Silvesterdeko, ganz, ganz viele Luftschlangen, viele davon auch noch original verpackt. Unter anderem lag da ein Clown rum. Und ich weiß nicht, ob das ein Clown war, den man so aufhängt oder einfach nur so eine Dekopuppe zum Hinstellen. Keine Ahnung, aber der war auch ziemlich mysteriös. Im Allgemeinen sehr, sehr, sehr viel Ramsch und sehr, sehr viel Gedöns, was da rumlag. Und halt der Alkoholkeller, wo das halt passiert sein soll angeblich. Und ich weiß noch, liebe Leute, ich kann nicht ganz genau sagen, warum, aber in dem Teil, wo der Alkohol lag, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ja, da war so viel Alkohol, so viele Flaschen, die auch noch verschlossen waren, teils staubig, ururalt, so sahen die zumindest aus, weil die Staubschicht, die war dicker als, ja, mein aktueller Bierbauch. Und ich konnte das Gefühl, was ich in diesem Abteil des Kellers hatte, nicht so genau beschreiben. Das war so ein ziemlich bedrückendes Gefühl, was ich absolut nicht einordnen konnte. Ich habe jetzt nicht direkt an Geister gedacht oder so, aber ich bin dann halt einfach gegangen. Ja, man könnte das vielleicht damit erklären, vielleicht habe ich mich so bedrückt gefühlt, weil man halt weiß, dass da in Anführungsstrichen eventuell Mord passiert ist, aber ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Als ich damals nämlich da war, wusste ich zwar, dass da angeblich Mord passiert ist, aber ich wusste damals, als ich da war, tatsächlich auch nicht, dass das genau da im Keller war. Ich habe mich erst später nach und nach ein bisschen darüber belesen, weil mich das irgendwie interessiert hat, aber auch nicht so richtig recherchiert. Erst Jahre später. Und ich weiß aber, dass es damals noch viel, viel, viel mehr Seiten gab und viel, viel mehr Informationen im Netz, wo man heute nicht mehr so richtig rankommt und wovon viele einfach wie ausgelöscht sind. Der ehemalige Eigentümer schweigt komplett, die Polizei sagt rein gar nichts und alle Zeitungsberichte, alle Artikel, alles, was im Netz zu finden war, ist einfach weg. Aber liebe Leute, vielleicht habt ihr ja eine Lösung. Vielleicht habt ihr noch einen alten Zeitungsartikel. Oder vielleicht wisst ihr ja auch ein bisschen was über den Ort. Ey, lasst mir das gerne mal zukommen. Schreibt eine Mail, schaut in die Shownotes, da findet ihr immer die E-Mail-Adresse, an der könnt ihr immer euch wenden. Und genau, das ist auch einer der Gründe, warum ich direkt die Stadt genannt habe, weil wie gesagt, es ist jetzt abgerissen. Da ist rein gar nichts mehr. Aber das Rätsel ist trotzdem nicht gelöst. Ja, und dann gibt's halt noch diese Geisterforscher, von denen ich das Video gesehen habe, die felsenfest davon überzeugt waren. Ich weiß gar nicht, vorhin hatte ich das, glaube ich, gar nicht erwähnt, ja, dass der Nebel sich komisch bewegt und ja, die ganz fest überzeugt sind, dass der Staub sich komisch von links nach rechts bewegt hat. Ja gut, aber was man jetzt davon halten mag, das muss auch wieder jeder für sich selbst wissen. Aber bei diesem Video bin ich ganz ehrlich, da hatte ich starke, starke Zweifel an der Echtheit und im Allgemeinen ja an der Echtheit. Aber ich fand das auch, ja, ich fand es einfach hart fragwürdig, das ganze Video. Ich bin ja ehrlich, ich bin ja wirklich, wirklich für alles offen und mich fasziniert diese Thematik. Aber das war wirklich, das war einfach Bullshit. Das, was gezeigt worden war, das war einfach Bullshit. Vielleicht hat der ein oder andere ja eine Information, die ich nicht habe oder die ich nicht herausfinden konnte. Ja, und obwohl ich leider diesmal nicht mit absoluten Fakten glänzen konnte, wie ich sonst immer versuche, weil diese halt sehr, sehr schwierig im Nachhinein noch herauszufinden sind, hoffe ich trotzdem, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Und wie immer bin ich natürlich auf eure Gedanken zu der Folge gespannt. Was denkt ihr darüber? Habt ihr vielleicht eigene Erfahrungen, weil ihr vielleicht aus dem Ort kommt, selber vielleicht schon mal da wart? Kennt ihr jemanden, der einen kennt? Was haltet ihr von der ganzen Thematik? Das interessiert mich, das schreibt ihr mir, info@ministerium.com, oder ihr könnt mir auch eine DM schreiben auf dem Instagram-Account Ministerium Podcast. Da geht es nur um den Podcast, um nichts anderes. Deswegen habe ich den Account extra erstellt, damit das alles halt so ein bisschen übersichtlicher ist, weil das Problem bei dem anderen Account, Ministerium, ist halt, da mache ich ja auch meinen ganzen eigentlichen Content und so, und das überschneidet sich dann. Vor allem, wenn ihr dann mal da durchstöbern wollt und euch was zu den Orten anschauen wollt, da verliert ihr super schnell den Überblick. Ne? Zwischen Tutnix Karens und Qualzucht Vermehran ist er halt, ja, schwierig, die Lost Place-Folge zu finden. Ihr könnt mich aber unterstützen. So, weil wir kommen jetzt zum Ende, ne? Das war's jetzt mit der Folge. Schade, schon vorbei. Ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr Bock habt. Und zwar könnt ihr endlich mal anfangen, eurer Familie von dem Podcast zu erzählen, Leute. Na, ich habe jetzt so Visitenkarten, ich weiß nur noch nicht, wie ich euch die bringen kann, weil dann könntet ihr die eurer Familie geben, da sind so QR-Codes drauf. Aber egal, ihr könnt denen einfach auf den Sack gehen. Geht denen so richtig auf den Sack? Leute, es ist auch ein Grund, Freundschaften zu kündigen, ne? Wenn einer nicht den Ministerium-Podcast hört. So, sucht euch einen neuen Partner, kündigt Freundschaften. Nein, also. Und ja, geht denen auf den Sack. Teilt denen euer WhatsApp-Status und sagt, Leute, ihr müsst euch das anhören. Genau. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal für all eure Rezensionen, für eure konstruktive Kritik teils auch. Das ist super wichtig, weil sonst kann sich das hier alles nicht weiterentwickeln. Wir sind jetzt bei Folge 8 und ich muss euch sagen, die Leute, die schon ganz, ganz lange meinen Account verfolgen, wissen, dass die ganzen Folgen, viele hier, neu aufgenommen worden sind. Aber jetzt, liebe Leute, starten wir ab der nächsten Folge mit ganz neuen Folgen. Neue Orte, ja, was heißt neu, ist immer relativ, ne, mit den Orten, aber neue Folgen, neue Orte, neue Geschichten hier in unserem Podcast. Und wer mich im Allgemeinen unterstützen möchte, auch zwecks Equipment oder Sonstiges, der findet einen Link dazu auf unserem Instagram-Account, Ministerium Podcast, und ich freue mich da auch über jede Unterstützung, falls ihr den Podcast hier mit ein bisschen unterstützen wollt. Und jetzt, liebe Leute, wünsche ich euch einen, was auch immer, schönen Tag, Abend, Sport, Bad, schönes Fertigmachen, wo auch immer ihr gerade den Podcast hört. Und wir hören uns dann in 3 Wochen wieder. Tschüss, liebe Leute. Und auf Wiederhören. Ach, und ich weiß noch gar nicht, ob ich das bereits gesagt habe, aber tausend, tausend Dank, liebe Leute, für eure Unterstützung, fürs regelmäßige Reinhören und für eure Nachrichten. Und ganz wichtig, ich weiß gar nicht, ob irgendwer bis hierhin jetzt gehört hat. Manche schlafen ja auch irgendwie ein, habe ich letztens gelesen. Ihr schlaft mit dem Podcast ein? Ja, okay. Eigentlich ist das ja auch irgendwie ein Kompliment, ne? Weil ich schlafe auch immer mit meinem Lieblingspodcast ein. Ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Das ist mal wieder so typisch, Mel, ich sag's euch. Ja, doch, ich hab's wieder, genau. Ich brauche dringend von euch eine Geschichte von Oma. Irgendwas Gruseliges, was ihr erlebt habt. Vielleicht arbeitet ihr zum Beispiel in der Pflege. Da habe ich auch öfter schon mal solche Sachen gehört oder Geschichten gehört. Erzählt mir irgendeine Story, die ihr erlebt habt, die ein Kumpel, eine Verwandte von euch erlebt hat, schreibt uns die, damit wir wieder zu Beginn eine von euren Geschichten erzählen können. Genau. Jetzt bin ich aber raus. Jetzt ist vorbei die Folge. Jetzt aber tschüss. Ciao, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.